Willkommen zu unserem heutigen Diskurs. Also, stellen Sie sich vor, Sie wachen morgen früh auf, gießen sich einen Kaffee ein und entscheiden sich, heute den blauen statt den schwarzen Pullover anzuziehen.
Eine ganz alltägliche Wahl.
Genau. Und Sie gehen zur Arbeit und fühlen sich als absoluter Herrscher über diese, naja, kleinen Alltagsentscheidungen. Aber was wäre, wenn jede einzelne Wahl Ihres Lebens, wen Sie geheiratet haben, welchen Beruf Sie ausüben,
ja,
sogar der exakte Moment, in dem Sie eben zur Kaffeetasse gegriffen haben, nichts weiter war als das unvermeidliche Ergebnis eines biochemischen Taschenrechners?
Ein ziemlich beunruhigender Gedanke.
Absolut. Ein Algorithmus, der lediglich Schmerz und Freude abwägt, Ihnen aber meisterhaft diese Illusion von Freiheit vorgaukelt?
Es ist ja auch der wohl beruhigendste und gleichzeitig hartnäckigste Mythos der Menschheit, oder? Also diese unerschütterliche Überzeugung, wir seien die Autoren unserer eigenen Biografie.
Diese vermeintliche Kontrolle gibt uns Halt.
Richtig. In einer ansonsten unfassbar komplexen Welt.
Und genau dieses tröstliche, mechanische Weltbild zerbricht in tausend Stücke, wenn wir uns den Texten widmen, die wir heute analysieren. Wir sprechen über tiefe kabbalistische Philosophie, konkret über die Schriften von Peter Staden und die radikalen Ausführungen von Rabbi Leitmann.
Die es wirklich in sich haben.
Oh ja. Unsere zentrale Frage lautet heute: Besitzt der Mensch tatsächlich einen echten freien Willen? Oder ist all das, was wir als individuelle Entscheidung wahrnehmen, lediglich eine Tarnkappe innerhalb eines streng kausalen göttlichen Systems?
Ein System, das, wie wir sehen werden, weitaus determinierter und unerbitterlicher ist, als unser alltägliches Ego es jemals zulassen oder ertragen möchte.
Und hier verläuft unsere intellektuelle Trennlinie für den heutigen Diskurs. Meine Position, die ich aus diesem außergewöhnlichen Quellenmaterial ableite, ist folgende.
Ich bin gespannt.
Für den unbewussten Durchschnittsmenschen ist der freie Wille tatsächlich eine absolute Illusion, reine Reizreaktionsmaschinerie. Aber das ist nicht das Ende der menschlichen Evolution. Auf höheren Bewusstseinsebenen existiert der freie Wille real. Er wird vom Schöpfer als erhabenes Werkzeug verliehen, und zwar ausschließlich für einen ganz bestimmten Zweck. Die bewusste spirituelle Korrektur, den sogenannten Tikkun.
Und da setze ich fundamental anders an. Ich vertrete die Auffassung, basierend auf denselben Texten, dass auf absolut allen Ebenen lückenlose Determiniertheit herrscht.
Auf allen?
Auf allen. Auch dieser scheinbar heilige spirituelle Aufstieg zur Erleuchtung ist nichts anderes als ein präzise vorprogrammierter Pfad. Das, was wir als Zufall oder Entscheidung bezeichnen, ist in Wahrheit die Tarnkappe der Synchronizität innerhalb einer kosmischen Matrix.
Das ist eine starke Behauptung.
Es gibt schlicht keinen Raum für echte Autonomie. Selbst der tiefste spirituelle Wunsch ist letztlich nur Resonanz.
Okay, lassen Sie uns das entwirren, indem wir ganz am Anfang beginnen. Das Fundament meiner Argumentation beruht auf einer essentiellen Unterscheidung, die Staden in seinen Texten vornimmt. Er trennt scharf zwischen dem unfertigen Menschen, dem Enosch, und dem wahren Menschen, dem Adam.
Wobei man das nicht wörtlich als historische Figuren verstehen darf, sondern als Bewusstseinszustände.
Völlig richtig. Der Enosch ist der Zustand, in dem sich die große Mehrheit von uns im Alltag befindet. Für den Enosch gibt es schlichtweg keinen freien Willen.
Absolut einig.
Wir hadern mit unseren Lebensumständen, wir glauben, wir würden vernünftig agieren, aber in Wahrheit sind wir wie programmierte Maschinen. Wir reagieren auf äußere Reize, getrieben von Instinkten. Doch wenn ein Wesen das Niveau des Adam erreicht, wenn es lernt, sich nicht mehr von flüchtigen Trieben steuern zu lassen, sondern eine permanente Bewusstheit für die göttliche Gegenwart entwickelt, dann geschieht etwas Phänomenales.
Sie meinen die Verleihung des freien Willens?
Genau die. Aber, und das ist wichtig, dieser Wille ist eben kein Freifahrtschein für banale Entscheidungen wie die Wahl des Pullovers.
Das wäre auch etwas trivial.
Richtig. Er dient ausschließlich einem enorm anspruchsvollen inneren Vorgang, dem Auf- und Absteigen auf der spirituellen Leiter. Es geht um den Tikkun.
Die Wiederherstellung.
Ja, die Wiederherstellung des zerbrochenen spirituellen Gefäßes, das in der Kabbala als Kli bezeichnet wird. Es ist der bewusste Akt, die verstreuten göttlichen Funken im Herzen, die sogenannten Nerdakik, einzusammeln.
Mhm.
Der freie Wille ist also kein universelles Menschenrecht, sondern ein hart erarbeitetes, hochspezifisches Instrument der Erlösung.
Das ist eine sehr poetische und erhebende Lesart. Aber, und da muss ich einhaken, wenn wir die Texte präzise analysieren, insbesondere jene Passagen über das Quantenlabor und den blinden Zufall,
ja,
dann offenbart sich eine weitaus radikalere Mechanik. Selbst dieser spirituelle Aufstieg des Adam, den Sie als freie Meisterleistung beschreiben, ist Teil einer perfekten, in sich geschlossenen Traumlogik der Matrix.
Wie meinen Sie das konkret? Der Text beschreibt doch den bewussten Akt der Korrektur.
Ja, er beschreibt den Akt, aber nicht dessen Ursprung. Die Quellen sprechen explizit vom blinden Zufall als Pseudonym Gottes.
Ein starkes Bild.
Absolut. Also, wenn Gott nicht unterzeichnen will, nutzt er den Zufall. Wir leben in einem Resonanzfeld, das in Materie als das 333-Feld bezeichnet wird.
Richtig, das 333-Feld.
Und in diesem Feld setzt ausschließlich der Schöpfergeist die Ursache. Die Materie, und dazu gehören auch unsere Gehirne, unsere Gedanken, unsere vermeintlichen spirituellen Ambitionen, liefert lediglich das unvermeidliche Echo.
Moment. Also Sie sagen,
ein Gefäß zu heilen, dann wählt er diesen Wunsch nicht.
Echt nicht?
Nein. Er ist lediglich der Ort, an dem sich das Resonanzfeld in diesem Moment materialisiert. Die Matrix nutzt die Illusion des individuellen, heldenhaften Weges, um ihre determinierten Korrekturen durchzuführen.
Also, um zu verstehen, warum ich das für eine zu mechanische Lesart halte, müssen wir uns ansehen, wie dieser Enosh-Zustand, diese Illusion überhaupt funktioniert.
Gerne.
Staden verwendet im Text eine brillante Analogie, um das für uns greifbar zu machen. Die Analogie von Pac-Man und Windows. Lassen Sie uns das wirklich mal durchdenken.
Die Metapher der Zweidimensionalität, ja.
Genau. Stellen Sie sich den normalen Menschen in seinem Alltag vor. Er gleicht exakt dieser zweidimensionalen Spielfigur aus den 80er Jahren Pac-Man.
Mhm.
Er bewegt sich in einem streng begrenzten, engen Labyrinth. Seine gesamte Existenz, seine gesamte psychologische Logik ist zweidimensional. Er wird ausschließlich von zwei Parametern gesteuert. Dem Mangel, er muss gelbe Punkte fressen, um zu überleben.
Ja.
Und der Angst, er muss den Geistern ausweichen, die ihn vernichten wollen. Er glaubt, er treffe im Labyrinth freie taktische Entscheidungen. So nach dem Motto, ich biege jetzt links ab, das war schlau.
Was natürlich eine Illusion ist.
Richtig. In Wahrheit reagiert er nur auf die Parameter seines primitiven DOS-Programms.
Bis das System crasht.
Bis er die Öffnung zu einem höheren System erreicht, ja. Das Textmaterial nennt das den Übergang ins Windows-Fenster. Aus dieser neuen dreidimensionalen Perspektive heraus blickt der Mensch plötzlich auf sein bisheriges Leben zurück und erkennt, mein Gott, ich war all die Jahre nur eine Marionette meiner Ängste und Begierden.
Eine bittere Pille.
Aber eine notwendige. Und meine Argumentation ist erst dort, außerhalb dieses DOS-Labyrinths, wenn die alte Programmierung entlarvt ist, beginnt die wahre Entscheidungsfähigkeit. Man lernt, auf zwei Beinen zu stehen und aus dem Labyrinth auszusteigen.
Ihre Pac-Man-Analogie hat hier allerdings einen, naja, fatalen blinden Fleck, wenn ich das so sagen darf.
Oh, finden wir?
Ja, Sie suggerieren, dass Pac-Man irgendwann innehält, tief durchatmet und sich aus freien Stücken für das Windows-Fenster entscheidet. Das tut er nicht. Und hier müssen wir Rabbi Lightmans Analyse konsequent mit einbeziehen.
Lightman ist extrem rigoros, ja?
Richtig. Lightman dekonstruiert diese Illusion der Wahl selbst an dem Punkt, wo Pac-Man das Labyrinth verlässt. Er argumentiert messerscharf, dass unsere Handlungen zwangsläufig erfolgen. Wir werden schlichtweg gezwungen.
Gezwungen von wem oder was?
Von der mathematischen Natur unseres eigenen Egos. Lightman sagt explizit, es steht uns weder frei, Leiden zu wählen, noch Freude abzulehnen. Der einzige Unterschied zwischen uns und einem Tier ist unsere Fähigkeit zur zeitlichen Projektion. Wir können ein entferntes Ziel in der Zukunft berechnen.
Sie meinen das Abwägen von zukünftigen Nutzen?
Genau. Wenn Sie sich einer schmerzhaften Knieoperation unterziehen oder jahrelang für ein schweres Medizinstudium auf Schlaf verzichten, dann entscheiden Sie sich nicht frei für den Schmerz.
Sondern?
Ihr DOS-System berechnet lediglich, dass die zukünftige Freude, also Schmerzfreiheit oder Status, abzüglich des gegenwärtigen Leidens einen positiven Überschuss ergibt. Ein mathematisches Überbleibsel.
Aber das reduziert die gesamte menschliche Erfahrung, jeden noblen Akt, auf einen bloßen Algorithmus.
Weil es das auf dieser Ebene ist. Leitmann sagt klar, auf diese Weise sind wir alle programmiert. Für unsere Pac-Man-Figur bedeutet das, sie entscheidet sich nicht in einem Akt der spirituellen Erhabenheit für das Windows-System.
Sondern sie wird gezwungen.
Sie wird durch die unerträgliche Begrenztheit, durch die zunehmende Geschwindigkeit der Geister, durch reines Leiden innerhalb des DOS-Systems dorthin geprügelt. Der Ausbruch ist keine freie Willensentscheidung. Es ist das zwingende Resultat einer Leidensgleichung, die von der Matrix so lange manipuliert wurde, bis Pac-Man nicht mehr anders konnte.
Okay. Da muss ich jetzt aber wirklich einhaken. Denn ich stimme Ihnen in Bezug auf den Weg bis zum Erwachen völlig zu.
Immerhin.
Ja, der Weg dorthin ist reiner Zwang durch Leiden. Der Mensch lernt durch Schmerz. Aber was geschieht ab dem Moment dieses Systemwechsels, wenn wir in das eintreten, was die Texter die messianische Ära des Bewusstseins nennen? In diesem Zustand, und das ist essentiell, transformiert sich das Konzept der Wahl völlig.
Inwiefern? Zwang bleibt Zwang.
Nein, weil die Parameter des DOS-Systems gelöscht werden. Der Text beschreibt, dass in dieser Phase der Trieb zum Bösen, also der bloße, blinde Egoismus, aufhört, die treibende Kraft zu sein. Der Mensch muss nicht mehr zwischen Gut und Schlecht im Sinne von Schmerz und Vergnügen abwägen.
Mhm.
Die Leidensgleichung, die Sie gerade zitiert haben, verliert schlicht ihre Gültigkeit. Die Wahl besteht nun darin, wie hoch man auf der Leiter der Liebe ansteigen möchte.
Wie hoch man ansteigen möchte?
Ja. Wie intensiv man sich an der Korrektur der Welt, dem Tikkun, beteiligen will. Das ist kein reaktives Weglaufen vor DOS-Geistern mehr. Das ist eine proaktive, freie Ausrichtung der Seele. Es geht um das Sammeln der spirituellen Funken im Alltag. Ein völlig anderer Mechanismus.
Das klingt in der Theorie wunderbar. Aber es ignoriert einen der schmerzhaftesten, abgründigsten kabbalistischen Mechanismen, der im Text beschrieben wird, das Konzept der Schlangenhaut.
Ah, die Maskierung vor dem Schöpfer.
Exakt. Der unfertige Mensch vergisst, dass er eigentlich vollkommen transparent und nackt vor dem Schöpfer steht. Um diese existenzielle Nacktheit nicht ertragen zu müssen, legt er sich eine Haut an, eine Schlangenhaut.
Ja.
Und woraus besteht diese Haut in unserer physischen Realität? Aus unseren tiefsten Ängsten, unseren Krankheiten, unseren Konzepten von Feinden und einer feindseligen Welt da draußen? Wir erschaffen diese polare, schmerzhafte Welt unbewusst selbst. Und warum?
Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Aber warten Sie, ich muss für einen Moment die Perspektive unserer Zuhörer einnehmen. Das ist ein extrem harter Brocken.
Es ist die Wahrheit der Texte.
Wenn wir sagen, dass all unser Leid, jede Krankheit, jede Katastrophe nur eine selbstgenerierte Schlangenhaut ist, klingt das fast zynisch. Als ob wir uns selbst bestrafen?
Es ist nicht Zynismus. Es ist die schroffe Mechanik der kosmischen Pädagogik. Gott oder die Quelle hat ein Gesetz arrangiert, in dem genau dieses selbst erschaffene Leiden uns zur Umkehr zwingt. Der Text ist unmissverständlich. Wir erhöhen unsere eigene Leidensdosis, unbewusst, bis wir gezwungen werden, diese Haut abzuwerfen. Wenn Gott unentwegt dieses Leid sendet, um die Seele so lange zu pressen, bis Egoismus in Altruismus zerbricht, dann wählt der Mensch seinen Aufstieg nicht.
Sie sehen da absolut keine Wahl.
Nein, er häutet sich nur, weil der Schmerz der alten Haut unerträglich wurde. Es ist ein biologisch-spiritueller Reflex, kein freier Wille.
Da machen Sie es sich argumentativ aber ein bisschen zu leicht, indem Sie alles zur Passivität erklären.
Wie das?
Wenn vom ersten Schmerz bis zur endgültigen Erleuchtung alles ein erzwungener Reflex ist, warum formuliert die Kabbala dann dieses zentrale Bild? Du bist die Brücke zwischen dem, was ist, und IMM. Lassen Sie uns die physikalische Realität einer Brücke betrachten.
Eine Struktur, die Lasten trägt, ja.
Genau, aber eine Brücke entsteht nicht passiv. Sie erfordert eine aktive Verankerung auf beiden Seiten. Ein Bein steht fest in der materiellen Welt, im sogenannten Malchut, der dichtesten physischen Realität. Das andere Bein reicht in den Himmel, in Ketha die reine Intention.
Richtig.
Wenn der Mensch diese Brücke sein soll, erfordert das ein bewusstes auf zwei Beinen stehen. Diese Ausrichtung bedingt Intention. Sie erfordert einen Willen, der in der Lage ist, die enorme Spannung zwischen oben und unten auszuhalten.
Hm.
Jemand, der nur wie ein Tier vor Schmerz flieht und sich reflexartig häutet, kann diese statische Spannung niemals halten.
Sie berühren damit genau den Punkt, an dem die Psychologie in die reine Physik der Matrix übergeht, in das ominöse 333-Feld. Und genau die Natur dieses Feldes entkräftet Ihre Idee der aktiven Intention.
Da bin ich jetzt aber gespannt.
Lassen Sie uns sezieren, wie diese Matrix operiert. Wir Menschen klammern uns an die Kausalität, Ursache und Wirkung. Ich stoße das Glas an, es fällt um. Ich strenge mich an, ich werde belohnt. Die Matrix nutzt diese Kausalität und den scheinbaren Zufall aber lediglich als Tarnkappe.
Eine Tarnkappe für was?
Als Modus Inkognito der Schöpfung. Kausalität existiert nur, damit unser kleines Enosch-Gehirn nicht verrückt wird.
Wow.
Eine Art Benutzeroberfläche, um bei ihrer Computeranalogie zu bleiben. Die Bewohner der Matrix glauben an Statistik, an Zeitverzögerung. Aber für das erwachte Bewusstsein im 333-Feld wird eine erschütternde Gleichzeitigkeit sichtbar.
Ja, die Unmittelbarkeit.
Jeder Impuls im Außen ist die unmittelbare, zeitlose Antwort der Materie auf den Geist. Der Text liefert hier den entscheidenden Schlüsselsatz. Wenn die Hardware im Moment des Gedankens erscheint, ist die Kausalität vollendet.
Das bedeutet, der Moment, in dem ich den Gedanken fasse, ist der Moment der Erschaffung.
Ja, aber es bedeutet vor allem, die Trennung zwischen Ihrem bewussten Willen und der physischen Realität existiert gar nicht. Es ist eine einzige, ungetrennte Bewegung. Wenn Sie also denken, Sie hätten in einem heroischen Akt die Intention gebildet, eine spirituelle Brücke zu sein, dann ist dieser Gedanke selbst bereits die Materialisierung des göttlichen Resonanzfeldes. Da sitzt kein kleines Männchen in einer Wahlkabine in Ihrem Gehirn und trifft eine Entscheidung.
Das ist ein sehr fatalistisches Bild.
Da ist nur eine makellose, berechnete Resonanz, die das Wirken des Schöpfergeistes durch Sie hindurch bezeugt. Gott, der große Träumer, besitzt die Freiheit, in ihnen unerkannt zu wirken.
Die Präzision dieses Resonanzmechanismus bestreite ich gar nicht. Aber wir ziehen daraus radikal unterschiedliche Schlüsse. Sie beschreiben diese Resonanz als etwas, das den Menschen auslöscht?
Auslöscht nicht, aber ihn einordnet.
Er wird bei Ihnen zur Marionette auf Quantenebene degradiert. Ich behaupte jedoch, diese vollkommene Resonanz ist exakt das, was den wahren freien Willen des Adam überhaupt erst ausmacht.
Moment, wie kann totale Determination Freiheit sein? Das ist doch ein Widerspruch in sich.
Lassen Sie es mich erklären, indem wir uns ansehen, was der Unbewusste, der Enosch, falsch macht. Er erzeugt ständig Disharmonie. Warum? Weil er fortwährend wertet. Er beschneidet einseitig die Pole des Lebens.
Mhm.
Er klammert sich an die Freude und bekämpft das Leid. Er schneidet sprichwörtlich den Minuspol einer Batterie ab und wundert sich dann verzweifelt, warum kein Licht brennt. Das erzeugt den Druck, die Katastrophen, die Schlangenhäute.
Richtig, das ist die Illusion der Kontrolle.
Aber der erwachte Mensch, der Adam im 333-Feld, stoppt diese Beschneidung. Er nimmt alle Erscheinungen, das Schöne wie das Zerstörerische, gleichermaßen als Wegweiser an.
Ja.
Er positioniert sich ganz bewusst auf dem mittleren Pfeiler. Er tut das, weil sein Wille nun vollständig mit dem göttlichen Willen synchronisiert ist. Und hier ist der Schlüssel, er tut dies, ohne seine Individualität als Fokuspunkt aufzugeben.
Aber tut er das wirklich aus freiem Willen? Oder einfach, weil der Egoismus durch früheres Leiden so zerschlagen wurde, dass die Seele schlicht den Weg des geringsten Widerstands, also der Harmonie, wählt?
Er tut es aus tiefster Erkenntnis. Indem er die Erscheinungen annimmt, emaniert er selbst Harmonie zurück in die Welt. Das ist der Moment, den die Kabbala beschreibt, wenn Malchut, die unterste, schwerste Welt der Empfindung, zu Ketha, der höchsten Krone der Intention, aufsteigt.
Das schwarze Loch des Verlangens wandelt sich in einen Stern der Freude. Die Tatsache, dass das Quellenmaterial sagt, der Schöpfer wirke unerkannt in uns, schließt die Mitwirkung unseres gereiften Bewusstseins eben nicht aus. Im Gegenteil, es krönt sie.
Eine gewagte Interpretation.
Der Mensch ist nicht der Sklave der Matrix. Er wird zum weisen, freien Geigenspieler in diesem übernatürlichen Reigen. Sein Wille ist nun der Wille der Korrektur. Er ist wie ein Filmvorführer, der den Lebensfilm durchdringt und das Abspielen zutiefst genießt.
Bleiben wir exakt bei diesem Bild des Filmvorführers, denn der Text nutzt eine ähnliche Metapher.
Ja, ein Vorführer, der einen Film abspielt, dessen Anfang und Ende schon bekannt ist. Das steht wörtlich so in den Schriften. Wenn der Film von Aleph bis Taf, vom ersten Schöpfungsgedanken bis zur endgültigen Erlösung bereits vollständig auf der Rolle abgedreht ist, welche Freiheit hat der Vorführer dann noch?
Er bringt das Licht in den Film.
Er mag sich entscheiden, den Projektor einzuschalten. Er mag die Harmonie der Bilder genießen. Er mag weinen und lachen. Aber er verändert nicht ein einziges Bild auf dem Zelluloid.
Ohne ihn bleibt die Leinwand schwarz.
Aber er hat das Drehbuch nicht geschrieben. Es bleibt die absolute, unheimliche Vollkommenheit dieses Spiels, dass wir unsere tiefste Erleuchtung und spirituelle Hingabe als unsere eigene Meisterleistung empfinden.
Mhm.
Während wir in Wirklichkeit nur die Partitur des inneren Meisters fehlerfrei abspielen. Der Zufall, die Synchronizität, all unsere Gefühle von Autonomie, das sind nur herrliche Pseudonyme für Gott, der unser individuelles Bewusstsein als seine persönliche Leinwand nutzt. Alles ist Echo.
Das bringt uns an einen faszinierenden Punkt der Konvergenz, markiert aber gleichzeitig unseren ultimativen philosophischen Scheideweg. Lassen Sie uns die losen Fäden zusammenführen.
Gerne.
Wenn ich das Framework von Staden und Lightman überblicke, sehe ich eine klare, wenn auch harte Evolution. Der freie Wille ist keine angeborene, banale Eigenschaft, um unseren Alltag bequemer zu machen.
Definitiv nicht.
Er ist das finale Resultat eines gewaltigen, oft extrem schmerzhaften spirituellen Reifeprozesses. Erst wenn wir das DOS-System, diese instinktgetriebene Pac-Man-Mentalität, wirklich hinter uns lassen, erlangen wir ihn. Und in diesem Moment wird er, das mächtigste Werkzeug des Universums, die bewusste Entscheidung, aktiver Teil der göttlichen Korrektur zu sein.
Und wenn ich dieses Material betrachte, insbesondere aus der physikalischen Linse des 333-Feldes, komme ich nicht umhin, bei der totalen Integration zu bleiben. Alles vom niedersten, erbärmlichsten Überlebenskampf im Labyrinth bis hin zur strahlendsten Erleuchtung auf der höchsten Sprosse der Bewusstseinsleiter ist ein gigantisches, meisterhaft inszeniertes Spiel der Resonanz.
Mhm.
Wir sind keine eigenständigen Akteure, wir sind Ausdrucksformen. Der freie Wille ist lediglich die Maske, die Gott trägt, um das Spiel für uns interessant zu halten.
Worin wir uns jedoch ohne jeden Zweifel einig sind, und das ist für unser Publikum wohl die radikalste und praktischste Erkenntnis heute, ist die Bewertung unseres jetzigen normalen Zustands.
Absolut.
Der logisch-kausale Verstand, auf den wir alle im Alltag so unendlich stolz sind, dieser Enos-Zustand, ist eine tiefgreifende Illusion.
Er ist völlig unfrei. Ein biologischer Rechner in einer Raumzeitmatrix, der lediglich erzwungenen Reaktionen auf Schmerz und Begierde folgt und sich dabei einbildet, ein König zu sein. Wer aus diesem rein materiellen, unbewussten Zustand heraus handelt und urteilt, ist, um das Material noch einmal wörtlich zu zitieren, nur ein halber Mensch.
Und doch kratzt diese Erkenntnis nur an der Oberfläche der Schriften. Das Material birgt noch so viele weitere, tiefere Bedeutungsebenen.
Oh ja.
Denken Sie nur an die kabbalistische Analogie des luziden Traums, wo der Träumer lernt, die Architektur der Welt zu formen oder die komplexe Rolle der energetischen Ströme oft als Engel Michael, Gabriel, Uriel und Raphael beschrieben, die auf Jakobs Leiter unablässig zwischen den Welten pendeln.
Felder, die wir heute nicht einmal ansatzweise durchschreiten konnten. Und es gibt hier auch keinen finalen intellektuellen Sieger, den wir heute krönen könnten. Das wäre nur wieder eine Anmaßung unseres eigenen kleinen Enosch-Verstandes, der nach einer simplen Auflösung sucht. Die Wahrheit, so lehrt es das Feld, ruht in sich selbst.
Genau, so ist es. Wir überlassen es daher Ihnen, unseren Zuhörern, die Natur Ihrer eigenen Autonomie in den kommenden Tagen zu hinterfragen. Wenn Sie morgen früh aufwachen und vor Ihren 2 Tassen Kaffee stehen, wenn Sie glauben, eine wichtige Entscheidung für Ihre Zukunft zu treffen, halten Sie einen Moment inne.
Ein guter Rat.
Fragen Sie sich, ist das, was Sie gleich tun werden, nur der automatische, berechnende Reflex einer alten Schlangenhaut? Oder ist es bereits ein bewusster Schritt auf eine neue Sprosse Ihrer eigenen Himmelsleiter? Wir danken Ihnen fürs Zuhören.